Herzlich willkommen zu einem neuen Audio-Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin der Chefredakteur und ich begrüße einen Gast, der jetzt schon einige Wochen nicht mehr dabei war. Hallo Fritz Fechter.
Hallo alle miteinander.
Ja, und er ist natürlich kein Gast oder gewissermaßen schon, er ist der ehrenwerte Online-Redakteur. Und ich glaube, ich habe selten so oft in den Kommentaren gelesen, wann wieder Fechter. Und deswegen würde ich dich jetzt bitten, dich in aller Förmlichkeit zu entschuldigen, demütigst bei unseren Hörern und vielleicht ihnen auch so ganz kurz erklären, warum du es nicht häufiger geschafft hast.
Ja, zunächst einmal möchte ich mich natürlich für die Treue bedanken und versichern, dass ich mich unglaublich geschmeichelt fühle. Der Grund war einfach, dass ich bei den Gehaltsforderungen doch ein bisschen stärkeres Argument im Rücken haben wollte. Deswegen habe ich gesagt, okay, was du kannst, Chef, das kann ich auch. Und er ist dann schließlich auf Knien zu mir angekrochen, hat mich bebettelt und ich habe gesagt, komm, drauf. Nee, Spaß beiseite. Also es gibt halt einfach unglaublich viel zu tun. Und trotz allem, was unser Bundeskanzler sagt, gibt es Leute in diesem Land, die wirklich in die Hände spucken und eine Menge machen müssen. Dazu zähle ich
da
mich mal bescheidener.
Da zählst du aber nicht zu.
wir können es auch lassen. Wir können an dieser Stelle auch gerne aufhören. Nein, Scherz. Also hier bin ich einfach wieder und ja, genau.
Ja, und ihr dürft euch sicher sein, dass ich mich genauso auf den Podcast freue, wie ihr euch auch. Denn nicht nur Fechter ist dabei, sondern wir wollen auch ein bisschen in die Geschichte eintauchen und dabei auch natürlich den wirtschaftsliberalen, libertären, ökonomischen Fokus beibehalten. Ich weiß, dass Fechter dieses Thema auch schon mal in seiner Kolumne mehrmals sogar drin hatte und er wird es jetzt auch bald in seinem kommenden Printtext wieder aufgreifen über die Lebensrealität in der frühen Bundesrepublik und insbesondere, wie reich war man damals wirklich. Ein anderer Grund ist tatsächlich, ich habe in einem alten Haus, das ich jetzt momentan am Sanieren bin, eine Zeitung gefunden. Und da freut man sich natürlich immer sehr drüber, dass man mal so lesen kann oder auch in den Händen halten kann, was die Leute früher gelesen haben. Und es ist eine Zeitung aus den wahrscheinlich frühen 50ern, leider steht kein Datum dabei. Sehr stilvoll gemacht, enormes Allgemeinwissen bei den Rätseln gefordert, an denen ich teilweise gescheitert bin. Und auch die Witze-Seite, sehr, sehr schön einfach, wirklich netter Humor, nicht dieses Überzogene von heute. Aber was so gut gepasst hat, war, es war eine Werbeanzeige drauf für ein neues Sommerkleid. Und ein Sommerkleid für eine Dame hat damals 6,95 Mark gekostet. Und dann bin ich direkt, habe direkt recherchiert, wie teuer wäre denn dieses Kleid heute? Und da steht der kleine Zusatz vermerkt Sephir. Und das ist ein sehr feiner Baumwollstoff. Und dazu muss man sich ja auch klar machen, dass, die Qualität damals wahrscheinlich besser war und dass es ja auch Made in Germany war. Dazu auch wahrscheinlich Bio-Baumwolle, bevor es das Siegel überhaupt gab. Aber also all diese Faktoren spielen da mit rein. Und heutzutage kostet so ein Kleid weit über 100 Euro. Obwohl es nach der gängigen Inflationsrate, die wir offiziell haben, nur 20 Euro kosten dürfen. Also da passt alles hinten und vorne nicht zusammen und ich denke, auf die Inflationsrate werden wir später nochmal eingehen, Fechter, wir wollen insbesondere darüber sprechen, wie reich waren die Leute früher. Du hast dich jetzt damit befasst, wie siehst du das, kann man das überhaupt vergleichen, war man früher wohlhabender oder ärmer?
Genau, also erstmal vorweg finde ich die Vorstellung witzig, dass du dann irgendwo eine alte Wand aufstemmst, eine alte Zeitung findest und als erstes so einen Bleistift hinterm Ohr rauszückst und dann da irgendwelche Kreuzworträtsel löst, während irgendwelche anderen Sklaven an der Baustelle so weiterarbeiten. Ja, absolut genau. Normalste Reaktion. Gut, dass du keine Waffe gefunden hast oder so. Aber gute Frage. Wie reich waren die Leute damals? Die Frage wirkt ja schon so recht politisierend und wenn wir über das Thema Reichtum sprechen, über das Thema Preise, über das Thema Lohnhöhe, ist es dabei immer wichtig zu unterscheiden, ob wir uns ein statisches Momentum angucken oder eine gewisse Entwicklungsdynamik. Und jetzt vorgreifend auf den kommenden Heftartikel, ist es mir wichtig zu unterstreichen, dass bei dem Vergleich des Wohlstands meinetwegen zwischen den 1950ern und den 2020ern, der Erfahrungs- und Erwartungshorizont im weitesten Sinne unserer Großeltern oder Urgroßeltern ein ganz anderer gewesen ist, als er das heute eben ist. Im Vergleich zu heutigen Durchschnittslöhnen waren die damaligen Durchschnittslöhne sowohl relativ als auch absolut natürlich niedriger gewesen. Ja, der Lebensstandard war wesentlich niedriger als heute. Da könnte man Seiten und Seiten drüber schreiben und im Grunde genommen jeden Vergleich zerstören. Aber wichtig ist, dass die Erfahrung und Erwartung der Menschen damals ja auch eine ganz andere war. Also wer damals sich ein Haus eingerichtet hat, der hat sich in der Regel ein wesentlich kleineres Haus eingerichtet, nach wesentlich technisch bescheideneren Maßstäben, als man das heute machen würde. Aber für ihn war das damals das Maximum an Gemütlichkeit beispielsweise. Das muss man dabei bei diesem Vergleich immer im Hinterkopf behalten. Und was ganz wichtig ist, jemand, der zu einem Zeitpunkt X in der Vergangenheit, beispielsweise 1955, anfängt, eine Immobilie zu finanzieren und seit 5 Jahren quasi jedes Jahr eine deutliche Lohnerhöhung erhalten hat, die auch zu einem deutlichen Kaufkraftzuwachs bei ihm geführt hat, weil die Inflation einfach nicht so hoch war, wie sie beispielsweise heute ist. Der ist von seiner ganzen Grundeinstellung ja auch positiver gestimmt. Der erwartet auch noch wesentlich mehr von der Zukunft. Der ist sich sicher, diese enorme Investition, die er da jetzt am Stemmen ist, dass er die in Zukunft auch wesentlich besser gestemmt bekommt, als das beispielsweise heute der Fall ist. Und das sind Sachen, die man schnell aus den Augen verliert, wenn man jetzt reine Preisvergleiche anstellt. Ja, wie teuer war ein Fernsehen 1955, wie teuer ist ein Fernsehen heute? Das ist ja ein Vergleich. Wie gesagt, der verbietet sich ja technisch und der verbietet sich auch, wenn man die Währung und ihre unterschiedliche Kaufkraft miteinander vergleicht.
Ja, sehr, sehr interessant, denn es gibt so viele Stolpersteine bei diesen Vergleichen. Zumal es ist ja Konsens, würde ich sagen, im Mainstream, dass wir reicher geworden sind in den letzten 50, 70 oder 100 Jahren. Aber wir haben da ja ein bisschen anderen Zugang zu, denn wenn man sich mal mit einem wirklich sauberen ökonomischen Background, Stichwort österreichische Schule, die halt viele Faktoren einfach berücksichtigt, dieser Sache nähert, dann merkt man halt schnell irgendwie, das stimmt gar nicht so, diese Erzählung vom Reicherwerden. Und sicherlich mag es sein, dass wir in den 50ern ziemlich arm waren und in den 70ern reicher als in den 50ern. Aber heutzutage ist halt von diesem Wohlstand und von diesem Reichtum nicht mehr viel übrig. Und du hast es ja auch angesprochen mit der Wohlfahrts- oder Wohlstandserwartung. Das ist ja auch in der normalen klassischen Ökonomie, ist ja auch die Zins- oder die Inflationserwartung der Menschen bestimmt ja den Zins und die Inflation mit. Also dieses psychologische Momentum ist da halt gar nicht zu unterschätzen. Zudem, oder anders gesagt, trotzdem, was das auch immer so ein bisschen bestätigt, ist, glaube ich, wenn man halt mal Dinge von damals sich anschaut, die irgendwie vergleichbar sind. Und ich kann halt hier eben von diesem alten Haus sprechen. Und die Bausubstanz des alten Teils des Hauses ist halt unfassbar gut. Also mit bescheidensten Mitteln wurden da riesige Holzbalken verarbeitet aus Eiche, die wahrscheinlich heute einfach unbezahlbar wären. Also ich kann mir vorstellen, dass, sagen wir mal, solche alten Bauernhäuser im weitesten Sinne, wenn die mit der gleichen Qualität gearbeitet werden würden wie damals, ist man da halt schnell bei Summen, die niemand mehr bezahlen könnte. Mhm. Und deswegen, das hat ja dann auch wieder den Grund, dass die Leute heute eben in der modernen Stadtvilla wohnen, also dem Würfel mit den Fenstern, dem Stangenreihenhaus. Das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, weil Heim ist Heim, aber da hat halt doch irgendwie ein Qualitätsverlust stattgefunden.
Ja, natürlich kann man die Frage stellen, leben die Leute heute länger als vor 70 Jahren? Ja, natürlich. Ist die ärztliche Rundumversorgung besser? Ja, sicherlich. Sind die Leute glücklicher? Das steht auf einem ganz anderen Blatt und das entzieht sich ja jeder quantitativen Messbarkeit. Aber was du angesprochen hast mit diesem rapiden Qualitätsverlust, ich meine, du hast es ja mit dieser Annonce für das Kleid schon angedeutet und jetzt durch deine Erfahrung, deinen Blick auf die Baustoffe, die in der Immobilie verbaut sind, in der du gerade arbeitest, das trifft einen entscheidenden Punkt. Also die Produkte, auch die hochpreisigen Produkte, die sich ein Mensch in den 1950er gerne kaufen würde oder vielleicht gerade mal so kaufen kann, sind vom qualitativen Standard her einfach wesentlich besser als das, was wir heute in der Hand haben und weil sie in Deutschland produziert sind. Ein kleines Beispiel, das Radio. Das Radio ist so in den 50ern auf der einen Seite mit der wichtigste und auf der anderen Seite das zugänglichste elektronische Massenkonsumprodukt seiner Zeit. Die Abdeckung mit Fernsehen ist noch relativ schlecht. Fernseher sind wirklich noch extrem teuer, aber Radios beginnen sich in den 50ern wirklich massenweise zu verbreiten. Und dementsprechend wirklich groß ist halt auch der entsprechende Radiomarkt. Und wenn du in Deutschland Anfang, Mitte der 50er ein günstiges Radiogerät erwerben willst, und ich rede jetzt nicht von irgendeinem Taschenradio, sondern wirklich von so einem schönen Holzkasten, den ihr vielleicht noch bei Oma oder Opa irgendwie im Regal stehen seht oder so, dann hat der die Möglichkeit, unfassbar viel Geld auszugeben und direkt zu Qualitätsherstellern zu gehen, wie beispielsweise Grundig oder Telefunken. Der Konsument kann aber auch natürlich billigere Produkte zu dem Zeitpunkt, deutlich billigere Produkte erwerben. Beispielsweise, indem er also auf ein sogenanntes No-Name-Modell zugreift, was er in irgendeinem Versandkatalog erwirbt. Ja? Und dann kann man beispielsweise im Neckermann-Katalog, ja, das ist ja quasi so das Amazon der 1950er Jahre, ja, bestellst du dir das möglichst günstigste Radio und sparst hunderte Mark gegenüber dem Qualitätsgerät von Telefunken. Und trotzdem ist dieses günstige Radio immer noch ein deutsches Markengerät. In dem Fall von der Firma Körting. Ich glaube, die kommt unten aus Bayern. Die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Radiosammler werden aber wissen, wovon ich spreche. Und es ist einfach ein immer noch extrem hochwertiges Gerät, was bei normal guter Nutzung und Pflege selbst 70 Jahre später, also heute, noch funktionieren dürfte. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, welches elektronische Unterhaltungsgerät heutiger Tage, ja, und ja, ich blicke auf dich, mein kaputtgehendes Smartphone, hält 70 Jahre. Also du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der Computer, an dem du sitzt, oder dass das Smartphone, was du jetzt gerade in der Hand hältst, noch irgendwie in 70 Jahren deine Enkel irgendwie unterhalten wird, ja?
Ja, das geht schnell. Und ich meine, bei der Technik kann man ja von der Gegenseite jetzt argumentieren, ja, das muss es ja auch nicht mehr, weil die Technik ja so schnell voranschreitet. Die Smartphones werden besser, größer, die Computer leistungsstärker und so weiter. Aber ich sehe es halt dann wieder bei den Häusern, weil Haus ist Haus, Haus ist auch eine reale Wertanlage. Und ich bezweifle halt sehr, sehr stark, dass im Jahr 2126 irgendjemand da steht und denkt sich, oh, geil, ein 100 Jahre altes Haus aus dem Jahr 2026, was für eine beeindruckende Qualität.
Ja.
So, vollkommen absurd. Dieses Ding wird einfach kaputt gehen, wegschimmeln, in sich zusammenbrechen, keine Ahnung. Es wird, Belüftungssysteme werden technisch ausfallen. Also es ist, in meinen Augen ist es nahezu ausgeschlossen, dass diese Qualität halt überdauern wird, weil sie halt einfach nicht mehr so gut ist. Anderer Faktor, das haben wir jetzt so inhärent ein bisschen angesprochen, dass ich dadurch ja, und das muss man halt klar sagen, wer da auch Krautzone-Abonnent ist, der kennt das vielleicht, weil Herr Dr. Hagedorn hat ja einen erstklassigen Artikel letztes Jahr dazu geschrieben.
Professor Hagedorn.
Dass ich Inflation, Professor Dr. Hagedorn, ja, dass eine Inflationsrate oder die Inflation ist nicht messbar. Und das ist halt das, was die meisten Leute nicht kennen oder nicht wissen, weil man halt Ökonomie nicht in der Schule lernt. Hört sich jetzt wieder ganz boomeresk an. Aber weil es wirklich auch, also auch die Mainstream-Ökonomie blendet das Thema ja komplett aus. Denn sie hat ja den berühmten Warenkorb, da sind dann Produkte drin und dann hat man dann irgendwie so und so viel Prozent Gewichtung Wohnen, so und so viel Prozent Gewichtung Essen, so und so viel Prozent Technik. Und dann steigt das so ein bisschen in dem Bereich und dem Bereich und dann rechnen halt die Statistiker da aus. Wir haben eine Inflationsrate von 3,5%. So. Aber Fakt ist ja, erstens, die Warenkorbzusammensetzung ändern sich ja immer. Und die ändern sich halt viel schneller, als die Statistiker mit dem Warenkorb halt irgendwie korrigieren können, wenn sie es denn überhaupt wollen. Ein Beispiel, als die Immobilienpreise so stark stiegen während und nach Corona, wurde halt der Warenkorb nicht diesbezüglich angepasst. Das heißt, man hat sogar den Anteil von Wohnen runtergesetzt, um die Inflationsrate künstlich klein zu halten. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist eben, dass die Qualität einfach nicht gleich geblieben ist. Also seien es jetzt bei Wohnen, aber natürlich auch bei Lebensmitteln. Heute die Billigbutter hat halt nicht die Qualität wie die Butter damals. Das war dann halt die super teure Bio-Butter vom Bauer nebenan. Die war halt besser als die heutige Kerrygold Plus oder so, ne? Und der dritte Faktor ist halt eben, dass Leute immer substituieren. Das heißt, wenn jetzt die Butter, der Butterpreis steigt, dann geht halt jemand in den Laden und denkt sich, ah, okay, 3 Euro ist mir zu viel, kaufe ich halt doch die gute Margarine. So. Und ja, was bedeutet das? Dann ist halt der Warenkorb für Brotaufstrich oder so, der ist halt bei den Ausgaben gleich geblieben. Aber stattdessen ist es halt jetzt ein Rapsöl-Industrieprodukt und halt keine gute Butter, sagt man ja, ne? Sagt man bei euch auch, oder?
Na klar.
Die gute Butter.
Nee, du hast vollkommen recht. Das erübrigt eigentlich jegliche Diskussion über irgendwelche Nachkommastellen bei Inflationsraten, die ich auch überaus nervig finde und mit der ich allenfalls Aussagen über einen kürzeren Zeitraum machen kann, aber eben nicht über einen längeren Zeitraum, geschweige denn über Jahrzehnte hinweg. Vielleicht mag sich jetzt der ein oder andere Zuhörer wundern, ja, was habt ihr denn dauernd irgendwie mit den 50ern und so weiter? Aufhänger dieses Podcasts ist, wie Flo schon gesagt hat, mein kommender Netzartikel und so die Gedanken, die sich ausgehend vom Artikel entsponnen haben. Und in dem Netzartikel selber wird diese heiß diskutierte Immobilienfrage einfach mal angegangen, die ja ganze Generationen voneinander spaltet, nämlich die Frage bzw. Feststellung, dass es damals, und dieses damals, da habe ich exemplarisch 1955 für genommen, dass es 1955 einfach wesentlich einfacher war, eine Immobilie zu erwerben, als es das 2025 ist. Und das ist im Grunde genommen der Aufhänger. Das sind so unsere beiden Referenzpunkte, 1955 und 2025. Und da wir über die 50er Jahre einfach sehr viel wissen, uns liegen einfach allein schon durch Zeitungen, Werbeannoncen oder selbst irgendwelche Quellen, die Flo beim Hausbau hinter irgendwelchen abgebrochenen Wänden findet, liegt uns einfach unglaublich viel Alltagsinformation vor, wozu halt natürlich auch Preisinformationen gehören. Und dann fängt man ja automatisch an zu denken, okay, das Kleid für 6,50 Mark oder wie viel, was für ein Verhältnis hat das eigentlich heute?
Ja, gerade diese Verfügbarkeit von Informationen ist halt wichtig, denn in der Vergangenheit haben wir auch schon mal einen Artikel über das Kaiserreich gehabt, auch in einer älteren Printausgabe. Da kann man halt diese Rechnereien auch anstellen und das halt vergleichen. Dann sind wir halt bei Uroper oder Uroper und nicht mehr bei Oper. Allerdings ist es da halt nochmal viel, viel schwieriger, das halt heranzuziehen. Da muss man dann eben mit Durchschnittslöhnen in verschiedenen Gewerken argumentieren oder man kann es halt eben in Gold umrechnen oder so weiter. Aber ich meine, was bringt einem die Goldumrechnung, wenn man nicht weiß, ja, kriegt der jetzt da einen Pfund Rinderschmalz dafür oder nicht, ne? Ein anderer Aspekt, den du ja auch aufgreifst, ist ja die Steuerlast. Und ich glaube, das ist vielleicht das Plakativste. Kannst du das kurz skizzieren? Wie viel Steuern und Abgaben hat man denn in den 50er Jahren gezahlt?
Richtig, genau. Die Steuerlast in den 1950ern ist ein zur damaligen Zeit extrem heiß diskutiertes Feld, weil wir enorm hohe Spitzensteuersätze haben, die aber eher bei extrem einkommensstarken Personen greifen, von denen es in den 50ern noch nicht so viele gibt in der Bundesrepublik, wie man sich vorstellen kann, und halt vor allem bei Unternehmen. Der Durchschnittsbürger, der Durchschnittslohnempfänger hat eine kaum merkliche Steuerlast zu tragen. Also ich hatte das ja für den Artikel mal ausgerechnet, habe mir da auch die damalige Lohnsteuertabelle dafür gezogen und mal nachgeguckt. Also ein durchschnittliches Gehalt 1955 ist mit ungefähr 6-8% letztendlich besteuert worden. Und dieser Steuersatz selber ist dann, also der gilt für Steuerklasse 1, für ledige Personen. Das heißt, wenn man geheiratet hat, rutschte man ja schon in Steuerklasse 2 und man hatte dann entsprechenden Freibetrag, die Steuern waren niedriger und dann halt mit 1, 2, 3 Kindern und so weiter sank diese Steuerlast noch weiter. Das heißt, eine normale Familie nach klassischem Modell, Mann geht arbeiten, Frau vielleicht halbtags oder bleibt eben als Hausfrau zu Hause, passt auf die 2, 3 Kinder auf, die hatten de facto keine merkliche Steuerlast zu bewältigen. Deswegen war in den unteren Einkommensschichten das Thema Steuern ja quasi kein Thema gewesen, muss man wirklich so sagen. Sozialbeiträge, das war schon was anderes, die haben schon ein bisschen zu Buche geschlagen. Die haben in meinem Rechenbeispiel mit ungefähr, lass mich nicht lügen, 20% sich bemerkbar gemacht. Also ja, auch immer noch wesentlich, so, ne? Genau, wesentlich geringer als heute, aber auch hier bitte in den jeweiligen zeitlichen Kontext setzen. Wir sprechen hier von den 50er Jahren. Ja, die Sozialsysteme waren wesentlich geringer ausgebaut, als das heute der Fall war. Aber wir befinden uns hier immerhin 10 Jahre nach dem Krieg. Wir reden von Westdeutschland. Westdeutschland hat zu diesem Zeitpunkt über 10 Millionen echte Flüchtlinge aus den Ostgebieten und aus Mitteldeutschland aufgenommen, die halt auch versorgt werden mussten. Wir haben natürlich einen riesigen Prozentsatz von Menschen, die im Zuge des Krieges verwundet, versehrt worden sind, die auch entsprechend dann vom sozialen Sicherungsnetz aufgefangen werden müssen. Das natürlich im Vergleich zu heute auch mit wesentlich geringeren Mitteln, das muss man halt auch dazu sagen. Aber worauf ich hinaus will, ist, der junge westdeutsche Staat trägt in den 50ern eine ganz andere Last, als er sie in den 2020ern trägt. Und er schafft es, diese unfassbare Last scheinbar mit wesentlich geringeren Mitteln zu bestreiten. Auf der einen Seite, weil er natürlich auch effizienter arbeitet, ja, auf der anderen Seite aber auch, weil die Leute unter dem Strich, die auf die entsprechende Hilfe angewiesen sind, natürlich auch weniger bekommen. Das führt aber nicht zu großen Revolten und Demonstrationen und dem großen Sturm auf die gesetzliche Krankenkasse oder Rentenversicherung oder so. Die Leute sind durch dieses Traumata des Zweiten Weltkriegs erstmal froh, dass es überhaupt wieder sowas wie ein Sicherungsnetz gibt und überhaupt die Aussicht auf Arbeit und Wohlstand. Und das ist halt der absolut entscheidende Punkt. Und da sind wir halt wieder bei diesem Erfahrungshorizont und dem Erwartungshorizont, der in den 50ern einfach ganz anders ist. Und die Leute trotz geringerer Lebenserwartung, trotz härterer Arbeitsbedingungen, trotz einem geringeren Wohlstandslevel einfach wesentlich glücklicher erscheinen lässt, ja, als die atomisierten Deutschen von 2025.
Da sind jetzt viele Punkte, an die man anknüpfen könnte. Einen Satz, der auch zur Aktualität, das war ja gerade die Debatte zwischen Louis Klamroth und, wie heißt der aus Bayern, der Franke?
Söder?
Söder, ja. Und die haben ja ein bisschen darüber debattiert, wer reich ist und wer nicht. Und Klamroth hat ja dann den Fehler begangen, weil Söder ist ja tatsächlich ein findiger Politiker. Klamroth hat ja gesagt, reich ist jemand, der den Spitzensteuersatz zahlt. Und dann hat Söder ja direkt gekontert, aha, also ab 70.000 im Jahr. Und das ist halt der entscheidende Knackpunkt oder der Kasus Knaxus, wie man sagt, dass diesen Eintritt in den Spitzensteuersatz von, ich glaube, 42% ist es ja aktuell, wenn er nicht schon wieder angehoben wurde, greift ja schon bei nur einem ganz, ganz, ganz geringen Teil über dem Durchschnittseinkommen. Also wenn man jetzt das Durchschnittseinkommen hat, wie war es bei 56.000 oder so, ne?
Hast du die Zahl? Ich glaube so um den Dreh rum, ja. Ich glaube, 64.000 genau. Sogar ist das Durchschnittseinkommen. Das Medianeinkommen liegt so ungefähr 10.000 Euro darunter.
Genau, und da sprechen wir jetzt von Brutto, also sagen wir mal 40.000 bis 50.000 im Median.
Ja.
Und das heißt, nur wenn man jetzt 15.000 bis 20.000 Euro über dem Median verdient, ist man halt schon in der Spitzensteuerklasse drin von 42%. Und es wird ja auch ganz oft, weil wir haben uns ja schon x-mal über die Linken aufgeregt, dass Linke lügen. Und das tun sie halt wirklich am laufenden Band. Und das ist auch einer dieser Mythen, die sie ganz bewusst als Falschinformation streuen, dass sie halt sagen, früher war der Spitzensteuersatz höher. Ja, prozentual war der das. In den 70er Jahren hatten wir Wert, ich glaube, von 56% war der höchste Satz. Also prozentual betrachtet über den Werten von heute. Aber soweit ich es weiß, haben sie eine 12- bis 13-fache des Durchschnittseinkommens, hat man damals gebraucht, um da reinzufallen.
Ja.
Und auch die Steuersätze noch früher in den 50er oder 60ern, teilweise waren die auch sehr hoch.
Ja, 95%, also der Einkommenssteuersatz zum Beispiel, ja.
Genau, also 95%, das war aber dann nur einige Jahre, glaube ich, durch die Alliierten, genau, bis das abgeschafft wurde. Aber das sind ja, der greift halt bei Beträgen von irgendwie 1 Million Mark.
Schon weniger, muss man fairerweise sagen, aber immer noch ab einem Punkt, wo wirklich nur noch, keine Ahnung, 0,1% der Deutschen halt wirklich reinfallen.
Ja.
Und der Spitzensteuersatz heute, der betrifft ja schon einfach einen guten Ingenieur mit 10, 15 Jahren Berufserfahrung, der sich hochgearbeitet hat, der fällt da ja quasi schon rein. Also das ist ja der springende Punkt.
Genau, ja. Also das macht halt sehr, sehr viel aus. Und dann eben die Sozialabgaben. Da gibt es auch eine übersichtliche Tabelle zu. Ja, und ein anderer Punkt sind eben die Sozialleistungsquoten oder Sätze. Also wir haben ja diese berühmten, ja, was sind das eigentlich, vier Säulen mittlerweile weiß ich gar nicht mehr. Stimmt, ja. Aber wir haben die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, wir haben die Arbeitslosenversicherung und die Pflegeversicherung. Das sind halt die vier Posten, die auch hier in der Statistik schön aufgearbeitet sind, kann jeder auch recherchieren. Sozialleistungsquote 1960 bis 2012, wenn er nachlesen will. Und ja, summiert 1970, also man geht da gar nicht weiter zurück, vielleicht weil die Daten noch lückenhaft sind, aber 1970 waren es insgesamt 26,5%. Was hattest du für einen Wert in den 50ern?
Ungefähr 20%. Klar, ich habe es auf 20 hochgerundet. Das waren, glaube ich, 19,6% oder so.
Okay, ja, genau. Und dann in den 70ern liegt es bei 26% und dann in den 2000ern oder 90ern explodiert diese Zahl, muss man halt wirklich so sagen. Und erreicht halt Spitzenwerte von 2006 von 42%. Das war ja dann quasi das Ende von Rot-Grün. Und dann kommt halt die CDU, die reformiert das halt so ein bisschen wie immer. Also 2026 sind wir dann bei einer Gesamtabgabenlast von einem durchschnittlichen Arbeitnehmer von 42,3%. Und ja, wer jetzt denkt, auf seinem Lohnzettel stehen aber gar nicht so viele Abgaben drauf, ja, das stimmt. Denn das ist ja nur der Arbeitnehmeranteil. Der Arbeitgeberanteil, der geht ja vorher schon verloren, weil der Arbeitgeber den direkt abdrücken muss, bevor er den Bruttolohn sozusagen ja, überweist, ausschüttet. Und dann geht halt nochmal der Arbeitnehmeranteil weg. Und das alles zusammen sind 42,3% aktuell. Und dann kommt natürlich noch die Steuer obendrauf. Das heißt, ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland bezahlt 50 bis 60% Abgaben. Also Sozialabgaben und Steuern.
Ja, und er bekommt halt im Gegenzug einfach immer weniger, was bei ihm irgendwie den Gedanken wecken könnte, hey, das lohnt sich ja zu arbeiten und einfach die Hälfte davon
Ja.
einfach mal so abzudrücken. Also die entgegengebrachte Leistung ist ja wirklich von Jahr zu Jahr schlechter, während sie in den 50ern, 60ern, 70ern, wahrscheinlich bis in die 80er wirklich jedes Jahr merklich besser geworden ist. Jetzt wird sie ja seit Jahren einfach merklich schlechter. Und es wird aber auch merklich mehr, was man abdrücken muss. Also das ist so eine ganz diffuse Situation, die letztendlich ja meiner Ansicht nach zu dieser kollektiven Depression und diesem Quiet Quitting quasi führt, dass die
Ja.
Leute völlig zu Recht, wirklich völlig zu Recht den Eindruck haben, dass sich Arbeiten nicht mehr lohnt. Und das fängt halt natürlich beim direkten Vergleich an. Hey, wie viel kriege ich denn beim Arbeiten? Wie viel kriegt der Bürgergeldempfänger von auf der Couch sitzen? Das ist so dieser eine offensichtliche Vergleich, den man früher oder später macht, wenn man arbeitet. Und der andere Vergleich ist dann natürlich, hey, was konnte ich mir von, was weiß ich, 200 € vor 5 Jahren leisten? Und was kann ich mir von 200 € jetzt noch leisten? Das ist ja dann so immer der berühmte diese Einkaufswagen-Analogie, dass der früher von 100 € voller war als heute und so. Das ist ja ein Eindruck, das ist ja
Ja.
nicht irgendwie so ein diffuses Geraune, was irgendwie so Linke ja irgendwie uns direkt unterstellen würden, sondern es ist ja einfach eine erlebte Tatsache. Das ist ja einfach so.
Ja, das muss man sich mal vorstellen, dass man dann noch gegaslightet wird, um
Ja.
das den Fachterminus zu benutzen. Also wirklich bewusst manipuliert. Ja, früher, das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Früher war alles besser. Wie heißt der Vergangenheitsbias? Gibt es ja auch diese Begriffe.
Richtig.
Das stimmte alles gar nicht und so. Aber die Leute haben eine sehr, sehr gute und eine sehr genaue Erinnerung daran, wie es früher war. Und auch wenn die Zahlen vielleicht nicht stimmen, weil man halt nicht mehr weiß, wie viel hat eine Butter früher gekostet, weiß man doch, hat man eine sehr gute Erinnerung an ein Lebensgefühl, wie reich man sich einfach gefühlt hat
Ja.
und was man sich so alles leisten kann und wie viel Geld halt auch nach einem Einkauf noch übrig war und wo, dass man einfach in die Stadt gegangen ist, um sich ein Eis kaufen zu gehen. Und man muss ja von Glück sagen, dass es so plakative Sachen noch gibt wie Eispreise,
Ja.
wo dann jeder sich noch dran erinnern kann, okay, das war eine Mark. Und
Ja.
dann war ja schon der erste Schreck war ja dann, es waren nicht 50 Cent geworden, sondern 60. Eieiei, so, da hat es angefangen. Bei was sind wir jetzt? Bei 1,50, 2 €? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht mehr leisten, mit meinen Kindern Eis essen zu gehen. Also es ist absurd.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, du zahlst, selbst in einem Provinznest, zahlst du für ein Bällchen Eis 1,70 € mittlerweile. Ich nehme immer das berühmte Capri-Eis so als Referenz, weil ich weiß ganz genau, als ich klein war und es gab schon den Euro, da hat das 50 Cent gekostet. Weiß ich einfach ganz genau, so eine feste Kindheitserinnerung, da konnte man sich immer drauf verlassen. Das Capri-Eis hat immer 50 Cent gekostet und jetzt weiß ich nicht, 1,80 Euro oder so, keine Ahnung. Aber ich will das Folgende, das will ich jetzt nicht als Black Pill verstanden wissen, aber das ist halt durchaus ein gewichtiges Argument für bekennende Reaktionäre. Natürlich kommt immer irgendwann dieser Normie oder Linksnormie um die Ecke und sagt, ja, wenn früher alles besser war, wie findet ihr das denn dann, dass die Leute früher gestorben sind und tralala und da konnte die und die Krankheit nicht behandelt werden. Und ich denke mir dann immer, wer will denn bitte heute noch 100 werden? Also was habe ich denn davon in dieser Betonwüste, in der ich einfach nur ausgebeutet werde, wenn ich da irgendwie 120 werde und die letzten 20 Jahre an Schläuchen hänge und in der festen Gewissheit, dass meine Enkel mittlerweile so verlohnsklavt sind, dass sie irgendwie 99% ihres Einkommens abdrücken müssen, damit ich noch irgendwie 3 Tage länger leben kann. Also was ist das denn für eine Erwartung? Also das ist halt der Punkt. Lasst euch nicht einreden, dass die Menschen früher trotz ihrer härteren Arbeit und ihrer härteren Schicksale, dass die irgendwie unglücklicher gewesen sind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir uns dieses rapide Wirtschaftswachstum gerade in den 50ern angucken, was ja noch bis weit in die 60er angehalten hat, von dieser gigantomanischen Arbeitsleistung, die da von unserem Volk vollbracht worden ist.
Du meinst von den Gastarbeitern?
Ja, genau, von den Gastarbeitern. Aber das waren keine unglücklichen Menschen, die dieses Land wieder aufgebaut haben, sondern das waren Leute, die die feste Erwartung hatten, dass es in Zukunft noch besser wird. Und wie gesagt, der Grund, warum jetzt gefühlt alles schlechter wird, ist, dass die Leute, wenn sie morgens überhaupt noch irgendwie aufstehen, mit so einer Fresse auf die Arbeit fahren und sich denken, nächstes Jahr wird der Urlaub noch teurer und übernächstes Jahr weiß ich überhaupt nicht mehr, ob ich überhaupt den Urlaub noch fahren kann.
Ich wollte gerade sagen, also Urlaub, also ja. Luxussachen, ja. Aber es ist so, und dann dazu hat man, ich meine, wenn wir wenigstens irgendwie wie die DDR verarmen würden, in einem homogenen Sozialismus, okay, dann gehe ich halt zum Nachbar und züchte irgendwie Hühner oder so und bringe mich über die Runden. Aber dann dazu noch in diesem multikulturellen Moloch, wo einfach jeder Gang vor die Tür einfach eine seelische Qual hervorruft.
Natürlich zumindest. Auch die Erfahrung, dass andere einfach ganz bewusst besser behandelt werden und das mit Hilfe der Mittel, die uns zuvor abgenommen worden sind, ja einfach eine ganz bewusst gesetzte Erniedrigung ist, die wir Tag für Tag ins Gesicht gerieben bekommen. Und das hat es in dem Sinne ja wirklich nicht in der DDR gegeben. Klar, alle haben irgendwie die Parteibonzen gehasst, weil das halt auch zugegeben alles ekelhafte Penner waren, also Linke mit Macht, so was erwartet man. Aber man hatte halt, keine Ahnung, für 20 Pfennig seine Flasche Bier bekommen, man hatte, was weiß ich, für 80 Pfennig seine Flasche Schnaps bekommen und man hatte seinen Schrebergarten und man hatte dann seine Ruhe gehabt am Wochenende. Aber dieser Minimalkonsens, der ist ja, der lässt sich ja so nicht mehr aufrechterhalten.
Ja, du wirst halt durch die Bank weg tyrannisiert. Die Bürokratie ist ja auch eine ganz andere. Also ich meine, als Unternehmer sieht man das ja auch noch dann mal drei, was für Sachen von einem herangetragen werden. Dass ja nicht mal die Tür irgendwie auch geschützt ist, also zum einen durch Steuerlast und Bürokratie, aber dann zum anderen natürlich im politischen Bereich, wo ja dann auch jederzeit durchgegriffen werden kann und sei es jetzt Hausdurchsuchungen oder Anzeigen oder so weiter. Das macht halt alles keinen Spaß und das wird auch dieses Klima und ich meiner Meinung nach ist das Klima auch jetzt, also klar, das Klima ist seit Jahrzehnten nicht optimal, aber ich persönlich habe das in den letzten 2 Jahren sehr deutlich wahrgenommen, dass die Leute einfach durch sind, dass sie fertig sind. Und wir waren dann auch tatsächlich im Urlaub, muss ich jetzt zugeben, in Spanien. Und dann kommt man zurück und dann sieht man wirklich diese erdrückende Wolke, die über diesem Volk liegt. Und das liegt dann halt auch gar nicht am Wohlstand, weil Spanien ist nicht reicher als wir. Also in keinem Fall. Vielleicht, klar, wenn man jetzt so Sachen wie Haushaltsvermögen nimmt, wo Deutschland dann schlechter wegkommt oder vielleicht Bildungsleistung und so weiter, wo Deutschland noch besser ist, okay. Aber im Gesamtklima sind wir halt schon noch vor den Spaniern und trotzdem geht es den Leuten halt einfach spürbar besser. So, man läuft da durch eine Stadt und irgendjemand grüßt einen, hola! Und, weißt du, und ich guck den an, als wäre der behindert. So, warum grüßt mich dieser Spaß, der mich nicht kennt? Und irgendwie so nach einer Stunde komme ich dann zu dem Ergebnis, ja, okay, vielleicht ist er einfach nett und hat gute Laune gehabt oder so. Aber es ist ja in Deutschland schon ein absurder Gedanke.
Ja, wir können uns gern nochmal so geistig zurück in die 50er begeben. Ja, da fühlen wir uns ja eh sehr wohl. Was ich.
Weil Frauen noch kein Konto hatten.
Ja, genau.
Nein, Spaß.
Als die Staubsauger noch so einfach konstruiert waren, dass selbst Frauen sie bedienen konnten. Nein, ich muss sagen, was ich so beeindruckend finde und was mir halt auch die Beschäftigung mit dieser Epoche halt so Spaß bereitet oder so, oder was mein Interesse an dieser Epoche halt so besonders weckt, ist halt neben der sehr guten Quellenlage, und es gibt ja auch noch genug Menschen, die man befragen kann, die in der Zeit gelebt haben, ist das ja wirklich die Vorstellung, dass dieser Einschnitt durch den Zweiten Weltkrieg, der so gewaltig war, dass man ja wirklich völlig zu Recht bei der Masse der Deutschen sagen kann, dass alle nochmal so auf Null zurückgesetzt worden sind, wie bei so einem Monopoly-Spiel. Ja, klar, es gab dann manche, die hatten dann vielleicht am Ende doch bessere Ausgangsbedingungen oder so, aber zur großen, fundierenden Erzählung, zumindest der Bonner Republik, die Berliner Republik will ja schon nichts mehr davon wissen, aber zur fundierenden Erzählung der Bonner Republik zählte ja die Erfahrung, dass irgendwie gefühlt alle wieder neu anfangen mussten. Und jetzt stell dir mal vor, diese Menschen, diese Erwachsenen oder älteren Leute, die diese 50er bewusst erleben und mitgestalten, die haben ja auch dann die 40er und die 30er erlebt. Und wenn man dann mal noch vor dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht und guckt, wie ist da so das Wohlstandslevel, dann stellt man relativ schnell fest, und auch das ist mir wichtig zu betonen, dass beispielsweise in dieser relativ kurzen Phase des NS, in der noch kein Krieg geführt worden ist, das sind ja mal gerade 6 Jahre von 33 bis 39, dass sich da wohlstandsmäßig bei der Masse der Deutschen eben nicht viel tut. Und das ist mir deswegen so wichtig zu unterstreichen, weil ja der ein oder andere Konservative auf den Gedanken kommen könnte, wenn er hört, früher war alles besser, ja, ah, da früher, ja, ja, klar war da alles besser. Nee, darum geht's nicht. Und da will ich mich auch ganz deutlich von abgrenzen, denn ja, nach der Überwindung der Depression hatten, als dann wieder die meisten Deutschen im Zuge der 30er dann wieder Arbeit hatten, konnten die ihre Grundbedürfnisse wieder stillen, aber das messbare Wohlstandslevel, die Ausstattung des Haushalts, die Fülle der Sparkonten, die erreichbaren Ziele, die investiert werden konnten, die waren über die 30er hinweg wirklich niedrig, weil der NS als sozialistisches Krakensystem natürlich auch den Volkswohlstand richtig raviniert abgeschöpft hat, das natürlich auch über eine hohe Steuerlast oder über wirklich mega geschickte Scam-Einrichtungen, also Stichwort KDF-Wagen und so. Also ist ja quasi die Vorgeschichte des Volkswagens, ist ja dieser berühmte KDF-Wagen, auf den alle sparen, und Überraschung, keiner bekommt diesen KDF-Wagen, weil von Anfang an diese Investitionen eigentlich in die Rüstung geflossen sind. Ja, das war einfach ein Scam wie heute das Rentensystem letztendlich.
Und Ponzi-Scheme.
Ja, absolut. Und wenn man sich da mal vorstellt, die Menschen strampeln sich noch in der Weimarer Republik, später dann im NS, und vom Krieg will ich gar nicht erst anfangen, aber die strampeln sich in all diesen Jahren ab. Und das Höchste der Gefühle ist dann mal vielleicht so ein klappriger Volksempfänger, den sie dann irgendwie dann bekommen, und dann fällt eine Bombe aufs Haus und dieser ganze bescheidene Wohlstand, sofern er denn da ist, ist dann plötzlich wieder weg. Und in den 50ern geht man ins Kino, sieht diese Hollywood-Produktion, sieht diese dicken Cadillacs, die durch diese hell erleuchteten Straßen fahren, sieht diese amerikanischen Haushalte mit den elektrischen Kühlschränken und diesen immer glücklichen Frauen, die, während sie irgendwie das Essen zubereiten, sich so noch so 3 Pirouetten drehen, und man denkt sich so, okay, das ist ein anderer Planet, wir werden niemals, 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 niemals werden wir dieses Wohlstandslevel erreichen. Und innerhalb von 10 Jahren passiert in der Bundesrepublik aber dann doch so viel, dass man sich diesem Wohlstandslevel doch merklich annähert, ja. Obwohl das die ganzen Jahrzehnte davor versprochen worden ist und wie eine Möhre vor der Nase vor den Leuten gehalten worden ist, klappt es dann plötzlich schon, dank der sozialen Marktwirtschaft und dank der ja ordoliberalen Reformen, die sich Gott sei Dank nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dann mal entfalten konnten. Und also allein das, diese Erfahrung, dass sich Arbeit lohnt, dass es sich lohnt, mehrere Monate zu sparen, um sich dann ein größeres Radio zu kaufen, ein Motorrad, ein Auto und so weiter, hat ja diese Bundesrepublik im Kern absolut stabilisiert und gegen jeden möglichen politischen Extremismus abgeschirmt. Und wir erfahren
Ja.
jetzt seit einigen Jahren, wie das alles bröckelt. Und das ist halt nachvollziehbar.
Absolut. Es ist ja ein Glücksfall der Geschichte gewesen, dass Erhard und seine, wie wollen wir sie nennen, Freiburg Boys oder so,
Ja.
als Anlehnung an die Chicago Boys, also seine liberale Entourage, es geschafft haben, in den 50er Jahren, also wirklich in einem System, von das ja gerade sehr jung ist und von dem ja gar nicht klar war, in welche Richtung es sich überhaupt entwickelt, da halt eine ordoliberale Marktwirtschaft einzusetzen und durchzusetzen, gegen den Willen der Alliierten und gegen den Willen der Linken, muss man auch dazu sagen, die halt zu dieser Wohlstandsblüte geführt haben. Und wenn man das dann halt heute sieht, ich muss jetzt wieder mit der Baustelle anfangen, ich mache da halt sehr viel in Eigenleistung und das Interessante ist halt, warum ich das mache. Also sicherlich macht es mir Spaß, an sowas rumzubasteln, aber Fakt ist halt auch, dass die Handwerker so teuer geworden sind, dass es eigentlich keinen Sinn macht, mich Vollzeit, also 8 bis 10 Stunden, teilweise mehr, auf die Grauzone zu konzentrieren oder vielleicht auch auf nebenberufliche Tätigkeiten, um damit mehr Geld zu verdienen, um dann mit diesem Geld einen Spezialisten zu bezahlen. Ist ökonomisch nicht mehr tragbar, weil die Handwerker so teuer sind. Das heißt, ich mache ein paar Stunden weniger Grauzone, fahre dann schnell auf die Baustelle, bringe mir halt selbst das bei, was ich kann, und spare halt damit Geld. Und das liegt ja natürlich nicht an den Handwerkern, sondern es liegt ja an den unvorstellbaren Lohnnebenkosten. Und wenn man sich dann halt, und natürlich auch an den Handwerkern, weil halt jeder an die Uni gelotst wurde und es zu wenig Handwerker gibt, und das nur nebenbei. Aber die faktische Festhaltung, die ich halt jetzt dabei sehe, ist, wir leben ja gar nicht mehr im Kapitalismus. Weil in dem Moment, wo ja die Arbeitsteilung und der Tausch zwischen den Arbeitsbereichen mittels Kapital, was ja die klassische Definition von Kapitalismus ist, nicht mehr stattfindet, weil es ja billiger ist oder besser ist, die Arbeit selbst zu machen, dann trete ich ja in ein komplett anderes wirtschaftliches System ein. Und das halt auch schleichend gewissermaßen, mit natürlich enormen Qualitätseinbußen, weil ich bin halt ja ein Stümperer und ein Handwerkprofi ist halt ein Handwerker. Aber ich meine, es bleibt halt den Leuten nichts anderes übrig. Aber eine Frage habe ich doch noch, an dich auch. Du hast eben von dem Reset oder dem Neustart in den 50er Jahren gesprochen. Finanziell oder wirtschaftlich würde ich da natürlich 100% zustimmen, aber denkst du nicht auch, dass dieser wirtschaftliche Reset mit einem enormen Wirtschaftszuwachs in den Folgejahren auch zu einer kollektiven Verantwortungslosigkeit gefühlt haben, weil halt die zum einen natürlich die Kontinuität in Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg abgeschnitten ist und zum anderen, dass diejenigen, die halt den Krieg überlebt haben und dann zu bescheidenem Wohlstand kommen, halt auch gar nicht mehr beginnen, in großen Generationen zu denken, sondern halt sagen, okay, ich will jetzt möglichst viel Geld akkumulieren, ein geiles Leben haben und danach mir die Sintflut. Das ist ja auch so ein Vorwurf, den man dann halt an die teilweise Boomer-Generation stellt.
Ja, sicherlich. Also das ist ja, wie Fontane sagen würde, ein weites Feld. Und ich glaube, man liegt schon richtig mit der Feststellung, dass in diesem Aufstieg auch schon so der Samen des Niedergangs irgendwie eingepflanzt war letztendlich. Also diese Wohlstandserfahrung, die über die 50er und 60er Jahre hinweg gemacht wurde, die sucht ja in der Weltgeschichte eigentlich ihresgleichen. Also ich glaube, es gibt keine Epoche in der Geschichte der Menschheit, in der messbarer Wohlstand so schnell und so stark zugenommen hat wie in diesen beiden Jahrzehnten. Dass damit einhergehend aber auch sich die soziale Bande auflöst und die ja, Gesellschaft ein Stück weit auseinanderstäubt. Also das ist sicherlich der Fall und das ist ja auch von zeitgenössischen Sozialkritikern ganz, ganz stark bedacht worden und ganz stark kommentiert worden.
Vielleicht dann auch an die Zuhörer, schreibt mal eure Meinung darunter. Spielt das damit rein? Also ich kann es dir tatsächlich auch nicht sagen. Ich fand deine Beschreibung jetzt mit dem Samen, der da angelegt ist, ganz treffend. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch dann wieder darauf hinweisen, dass wir aufgrund einer ja, wachsenden Inflation, Stichwort Auflösung des Goldstandards in den 1970, 71, eben in ein System übertreten, das ja darum wieder dazu prädestiniert ist, schnell zu konsumieren und eben nicht zu sparen aufgrund des Währungsverlustes. Da sind halt einfach viele, viele Faktoren, die in die eine oder die andere Richtung wirken. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn die Leute das mitnehmen, dass halt Volkswirtschaftslehre ist halt wirklich komplex. Ich würde nicht sagen, es ist kompliziert. Ganz im Gegenteil. Wenn jemand sagt, dass VWL kompliziert ist, dann macht er das extra, um die Menschen zu verwirren. Aber es ist komplex. Man muss halt einfach, man braucht nicht Statistik und nicht Mathe, aber man braucht halt viele, viele Faktoren, die in die eine oder die andere Richtung wirken. Und um dann sich irgendwie einem Bild anzunähern. Und das ist ja auch immer der Faktor, VWL ist ja eine Sozialwissenschaft, was ja viele immer vergessen, weil da wird ja mit Zahlen hantiert. Und das Schlimme ist ja eben, dass die klassischen Vertreter, insbesondere, wie hast du gesagt, Hofschamane, Fratscher von der Bundesregierung, dann in seinem Kessel irgendwie rumrührt und dann ganz genau weiß, dass die Konjunktur jetzt um 1,2% steigt oder so. Alles Käse, die Zahlen sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Man muss sich da halt wirklich vom Menschen aus an eine ökonomische Entwicklung heranbegeben und schauen, wie haben sich die Menschen gefühlt oder war wirklich der Wohlstand real messbar.
Also ich finde, um nochmal ganz kurz auf die Frage des sozialen Verfalls einzugehen, also wir haben ja in den 50ern wirklich Ereignisse, die auch dank der jetzt liberalen Presse breiter rezipiert werden. Wir haben ja beispielsweise diese Jugendkrawallen im Zuge von irgendwelchen Kinofilmen oder Rockkonzerten, wo wirklich Hunderte, und wir reden hier von deutschen Jugendlichen, ist ja heute absolut unvorstellbar, aber da dann auch mal so eine Straße kurz und klein schlagen. Und darauf wird natürlich auch noch unheimlich hart reagiert. Also da ist das dann ganz normal, dass dann da so eine Polizeihundertschaft ausrückt, Gummiknüppel zieht und dann gib ihm, also da voll drauf geht. Und die Presse jubelt das auch und redet dann da auch von den frechen Lümmels, denen man mal den Hosenboden langziehen muss und so weiter. Wir haben diese scheinbar durch wachsenden Wohlstand intendierten Verfallserscheinungen. Wir haben aber auch noch einen unglaublich gesunden oder zumindest harten Reflex der Gesamtbevölkerung und den Konsens, dass man sowas nicht durchgehen lässt. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ja auch was so die 50er so von unserer Lebensrealität unterscheidet. Also wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann sehe ich diese E-Roller, die man so ausleihen kann. Die liegen kreuz und quer auf dem Bürgersteig. Das heißt, irgendein Typ fährt mit dem E-Roller hin und schmeißt den einfach mitten auf den Gehweg. So. Und keiner kümmert sich darum. Die Leute heben den nicht auf und stellen den beiseite. Ich meine, ich mache das ja auch nicht, gell? Sondern die gehen drumherum, die klettern drüber. Und während sie das machen, gucken sie auf irgendeine Graffiti-beschmierte Hauswand. So. Also wir haben da schon ganz andere Verfallserscheinungen. Eine riesengroße gesellschaftliche Gleichgültigkeit und Ermüdung im Angesicht dieses Verfalls. Während in den 50ern wirklich noch eine Reaktion zu spüren ist, die durchaus heftig und hart ist.
Ja, und das Schlimme ist ja auch, dass dieser Verfall so lange gedauert hat, dass man ihn halt einfach oft nicht wahrnimmt. Und dass wir ja als Spätgeborene und jetzt insbesondere auch Generation Z, die ja nochmal deutlich jünger ist als wir, die sind ja hier in dieses kaputte System hineingeboren. Bleiben wir jetzt allein bei den Optics mal, wie die Städte aussehen. Und die haben ja überhaupt keine Vorstellung davon, wie es im Kaiserreich war. Also haben wir jetzt auch nicht. Aber wir haben ja zumindest mit den 90er Jahren dann doch nochmal ein System erlebt, was zumindest äußerlich intakt war. Also innerlich war das ja schon komplett verfault. Stichwort Scheidungsquote beispielsweise war ja deutlich höher als heute, bei 55% fast. Aber trotzdem war es halt auch noch nicht so schmutzig. Man hat nicht auf den Boden gespuckt, man hat nicht mit offenem Mund Kaugummi gekaut, man hat einen Hut angehabt. Also diese ganzen Sachen, die ja einfach verpufft sind innerhalb von 30 Jahren. Wo man es halt eben schön sieht, ist ja wieder bei der Architektur, wo man, muss man sagen, fast Glück hatten, dass die Alliierten das, wie hast du es genannt, Moral Bombing.
Ja, so haben die das genannt.
Ach, so haben die das genannt. Ja, ja. Sehr freundlich, ja. Herr Churchill. Dass sie das nicht noch weiter getrieben haben. Also, dass ja zumindest dann eben Häuser wirklich ans 19. Jahrhundert erinnern, wo man halt sieht, mit was für einer Qualität, mit was für einer Schönheit, mit was für einem Selbstanspruch und halt eben auch mit was für einer Perspektive man was gebaut hat, weil es eben Jahrhunderte überdauern soll. Und das ist ja so weit von der heutigen Realität weg, dass es ja nahezu unvorstellbar ist für jüngere Leute, sich da hineinzudenken. Ja, Fechter, wir neigen uns dem Ende entgegen. Liebe Zuschauer, erst jetzt doch, bevor wir zum Werbeblock kommen, schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr denn dafür machen, dass Fechter häufiger beim Podcast dabei ist? Klammer auf, Abos abschließen, Klammer zu. Nein, also ich würde mich natürlich sehr freuen und ich freue mich natürlich auch, wenn der Podcast Spaß gemacht hat. Aber Fechter, dir gilt das letzte Wort. Was sollten wir, oder machen wir es anders? Denkst du denn, dass wir die Kurve in diesem Sinne nochmal rumbekommen? Das ist natürlich jetzt immer eine ausgefranste Frage, die wir jedes Mal stellen. Aber glaubst du denn, dass es möglich ist, Hebel in die eine oder andere Richtung zu bewegen, dass wir halt aus dieser Dauerdepression als Deutsche herauskommen?
Also, ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, natürlich wieder schön fürs Ende, um jetzt mal wieder schön die Zeit zu überziehen. Nein, um es kurz zu fassen. Also, ich glaube, dass wir an und für sich das Zeug haben, diese Depression hinter uns zu lassen, dieses Jammertal zu durchreiten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Land und dieses Volk schon durch wesentlich Schlimmeres geschritten ist und schreiten musste. Allerdings reden wir hier nicht von einem Regierungswechsel oder einer erfolgreichen Wirtschaftsreform, die es zu bewältigen gilt und dann ist das Gras wieder grüner. Man muss da wirklich wieder anfangen, in Generationen zu denken. Und ich hoffe, und das ist eigentlich auch die Bedingung für diesen Wandel, dass gerade jetzt die jüngeren Deutschen wieder anfangen, in Generationen zu denken. Jetzt könnte ein Kritiker sagen, ja, aber Fechter, warum sollten die denn ausgerechnet jetzt wieder anfangen, in Generationen zu denken? Gerade jetzt gibt es doch überhaupt keinen Grund dafür. Und darauf würde ich antworten, ich weiß es nicht, aber wir beide haben ja irgendwann angefangen, wieder langfristig zu denken. Und warum kommt das? Also ja, weiß ich letztendlich nicht. Also,
naja, vielleicht dann doch so einfach, dass wir dann doch so arm geworden sind, dass wieder der Gedanke auftaucht, unseren Kindern soll es mal besser geben.
Ja, also wahrscheinlich ist es genau der Punkt, ja, ganz genau.
Tatsächlich eben dieses Versprechen, das die Leute in den 50er, 60ern halt hatten und auch davor natürlich lange hinaus, das ist ja ein Menschheitskontinuum, wahrscheinlich ist in der Altsteinzeit, hat der Vater hat das Mammut erlegt und dann knabbert er so ein bisschen am Rüssel und sagt, ja, nee, Moment, aber das Gute, das Herz und die Leber, das kriegen natürlich die Kinder, weil die brauchen das ja, ne? Und
die sagen dann, das will ich aber nicht. Und er sagt dann, ihr wisst gar nicht, was ja, gut genau. Ist, ich in eurem Alter. Ja,
ja, vielleicht ist es so abgelaufen, wir wissen es nicht. Aber ja. Ja, irgendwie ist uns da was verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten und vielleicht kommt es ja wieder. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie nicht nur länger dabei bleiben, sondern auch eine langfristige Investition tätigen, nämlich das Krautzone-Abonnement. Und dann können wir auch direkt die neue Ausgabe ankündigen, die jetzt wahrscheinlich schon erschienen ist, wenn der Podcast da ist. Der kranke Mann Europas befasst sich auch im weitesten Sinne mit diesem Thema. Da ist jetzt aber der Fecht-Artikel noch nicht drin, sondern der kommt im nächsten Heft. Also das lohnt sich dann halt doppelt noch ein Abo abzuschließen. Aber wir sind eben generell darauf eingegangen, wie arm sind wir eigentlich, woran liegt es und was machen auch unsere Nachbarländer? Das vergisst man ja auch immer so leicht. In dem Sinne, vielen lieben Dank, lieber Fechter und liebe Zuhörer. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin.
Bis bald. Tschüss.